Beethoven bewegt.
Ein Podcast des Kunsthistorischen Museums Wien.
Willkommen zu Beethoven bewegt, dem Gesprächspodcast zur gleichnamigen Ausstellung im Kunsthistorischen Museum Wien.
Unser Gast ist die Autorin Wea Kaiser, geboren 1988 in St. Pölten. Wea Kaiser hat Altgriechisch, Latein und Germanistik an der Universität Wien studiert und war vor ihrer literarischen Karriere unter anderem als Fremdenführerin und Übersetzerin tätig. Mit 23 Jahren veröffentlichte sie ihren Debütroman Blasmusik Pop oder Wie die Wissenschaft in die Berge kam. Ihr jüngster Roman mit dem Titel Rückwärtswalzer ist 2019 bei Kippenhauer und Witsch erschienen. Willkommen, Wea, und vielen Dank für deinen Besuch.
Ja, ich bedanke mich ganz herzlich für die Einladung.
Du erzählst in deinem Beitrag, den du für unseren Ausstellungskatalog geschrieben hast, von einer frühen Begegnung mit Beethoven, die du vermutlich mit zahlreichen anderen Menschen teilst, und zwar der Erstkontakt im Klavierunterricht. Und du schilderst das als durchaus wenig erbaulich bis zu einem gewissen Grad. Es gibt aber dann doch irgendwann den Aha-Moment, wo der Funke überspringt und die Klavierlehrerin deinen Zugang zu Beethoven öffnet. Kannst du ein bisschen erzählen, wie sich das zugetragen hat?
Also schändlicherweise ist das ja schon so wahnsinnig lange her, dass ich mein Gedächtnis ein bisschen immer mit Vorsicht betrachten muss. Aber ich kann mich erinnern, mein erstes Stück Beethoven, das ich spielen musste, durfte, war in einem Klavierübungsheft namens Das kleine Tastenkrokodil. Und ich muss so zwischen 6 und 8 Jahre alt gewesen sein. So, jetzt, wenn man sich überlegt, der Musikgeschmack der meisten 6- bis 8-Jährigen ist ja nicht besonders ausgeprägt. Die hören ja ganz gerne so eingängige Melodien, und ich kann mich erinnern, da gab es im kleinen Tastenkrokodil auch ein ganz lustiges Mozart-Menuett, das hat mir irrsinnig viel Spaß gemacht. Oder auch so einen Indianertanz, das war für mich als 7-Jährige ganz toll. Ich meine, man muss dazu sagen, in den 90ern, das war ja ein bisschen anders damals. Und ich weiß auch, dieses Beethoven-Stück, das natürlich eine wahnsinnig vereinfachte Übungsversion für Kinder war, hat mir ein bisschen Schwierigkeiten gemacht, das zu lernen, das einzustudieren. Und ich war jetzt kein Kind mit einer besonders hohen Frustrationstoleranz. Ich war dann eher immer sehr wütend, warum ich diese Melodie nicht zusammenbekomme und warum das nicht so eingängig ist wie ein anderes Stück, das ich mit 7 ganz toll fand, der Pink Panther. Ja. Aber ich hatte eine Klavierlehrerin, also meine erste Klavierlehrerin, also meine zweite Klavierlehrerin, meine erste Klavierlehrerin war so ein bisschen eine Schreckschraube. Die zweite war eine ganz sensible, von der Liebe zur Musik durchdrungene Südkoreanerin, die dann fast jedes Mal geweint hat, wenn sie nur den Namen Beethoven in den Mund genommen hat. Und dass sie so eine Ehrfurcht hatte, hat mir dann so eine Ehrfurcht eingehaucht. Und ich kann mich erinnern, da wurde ich dann so als dann wahrscheinlich 8-, 9-Jährige doch sehr still und doch sehr beeindruckt davon, was dieser Name, mit dem ich ja damals nicht viel anfangen konnte, bei Menschen auslöst.
Und hat sich das irgendwie erhalten? Oder hast du, du bist ja offensichtlich nicht Klaviervirtuosin geworden, aber hat dich Beethoven sonst irgendwie weiterhin begleitet? Oder war es das? Oder gibt es nur mal diesen Schatten dieser Ehrfurcht?
Also ich habe dann das Klavierspielen mit circa 12, 13 Jahren aufgegeben, oder besser gesagt das Spielen von klassischer Musik, weil dann mit 13, mit der Pubertät, versucht man ja dann alles, was im Radio gespielt wird, irgendwie als Klavierversion nachzuspielen, oder ich habe das zumindest versucht. Und dann habe ich eine Zeit lang Kirchenorgel gelernt, weil ich dachte, wenn ich schon ein Instrument spiele, dann will ich auch damit Geld verdienen. Und dafür, dass man mit Klavier, also dass man das mit Klavier bei der Schulmesse gespielt hat, hat man damals an der katholischen Privatschule, an der ich war, nichts bekommen, außer einen Daumen hoch. Und genau das ist richtig so. Man spielt in der Kirche, wenn man ein Instrument kann. Und dann wusste ich aber, dass da bei uns im Dorf die Organisten recht gut bezahlt werden, besser bezahlt werden als die Ministranten. Und dann dachte ich, das ist jetzt so der nächst logische Schritt auf der Karriereleiter. Also ich begonnen, Orgel zu spielen. Und parallel, glaube ich, mit dieser praktischen Abwendung jetzt von der klassischen, nicht geistlichen Musik kam dann das Interesse an der Person Beethoven. Denn so mit 14, 15 beginnst du ja auch zu verstehen, was Künstler ausmacht, was Kunst ausmacht, was denn dieses ominöse Genie sein könnte. Und dann hat mich die Biografie immer wahnsinnig fasziniert, die Geschichte oder die Geschichten rund um Beethoven. Und dann irgendwann, als dann so die schlimmste Pubertät vorbei war und die Beruhigung einsetzte und ich mich endlich auch wieder auf klassische Musik konzentrieren konnte, weil ich glaube, ich war einfach einer dieser Teenager, die hormonell nicht in der Lage waren, sich auf irgendetwas zu konzentrieren, dann kam auch wieder diese große Liebe zur Musik oder kam zum ersten Mal so richtig. Und heute verbringe ich wirklich Stunden damit, Beethoven am Klavier mir zu erarbeiten. Merke aber, ich sollte mir jetzt langsam wieder eine Klavierlehrerin besorgen, weil also als Autodidaktin kommt man da doch nur bis zu einem gewissen Punkt. Da braucht man dann schon jemanden, der einen da anleitet, der einen da durchführt.
War Beethoven jemand, der dir jetzt gerade in den letzten Monaten, ich denke jetzt da vor allem dann an den Lockdown und die Isolation, geholfen hat? Hast du dich irgendwie in der Zeit besonders mit Beethoven auseinandergesetzt oder gab es andere Musik, die irgendwie zu dem Zeitpunkt wichtig für dich war?
Also ich muss gestehen, ich glaube, ich habe während des Lockdown mich wahnsinnig an die Russen gehalten. Also ich habe irrsinnig viel Tschaikowski gehört, irrsinnig auch viel russische Literatur gelesen. Ich weiß auch nicht, ich glaube, dieses tief melancholische, aber doch irgendwie dem Leben zugewandte war für mich da das Passende. Mein großes Nachdenken über Beethoven war letztes Jahr, als ich kurz damit konfrontiert war, dass man mir einen Teil des Fingers abschneiden wollte. Ich hatte mir den Finger 9-mal gebrochen und dann zuerst hieß es, okay, muss man schauen, ob das je wieder wird. Und ich meine, das ist nicht vergleichbar. Ja, aber als Schriftstellerin, die mit den Fingern arbeitet, war das doch so eine wahnsinnige Bedrohung meiner Arbeitswerkzeuge. Und da kam dann plötzlich wieder dieses Nachdenken über Künstler, die einen Teil ihrer Fähigkeit, um die Kunst auszuüben, verlieren. Also Maler, die das Augenlicht verlieren oder eben Beethoven, der sein Gehör verloren hat. Und darüber habe ich dann wahnsinnig viel nachgedacht. Was macht das mit einem Menschen, wenn der Sinn, den er benötigt, um das zu machen, was ihn ja ausmacht, was ihn ja definiert, plötzlich schwindet, plötzlich schwächer wird. Das hat mich dann nochmal anders berührt, muss ich sagen.
Du bist jetzt eh auch schon ein bisschen auf deinen Text eingegangen. Und in deinem Text treibt dich vor allem die Frage um, was genau diejenigen, die sich zur großen Kunst berufen fühlen, auch zur großen Kunst befähigt. Also das, was man gemeinhin Talent oder Genialität nennt. Was denn das ist? Hast du darauf schon eine befriedigende Antwort gefunden?
Ich glaube, es ist genau das, was man nicht so einfach umreißen kann. Also es ist ja ein großer Mythos. Also auf der einen Seite habe ich den Eindruck, dass auch im Jahr 2020 wir im deutschsprachigen Raum noch zu ehrfurchtsvoll vor dem Geniebegriff stehen. Also viel zu vieles wird nicht hinterfragt oder wird einfach als gut befunden, weil man denkt, man muss es gut finden. Aber auf der anderen Seite hat das ja auch eine Berechtigung. Also es gibt dieses gewisse magische Momentum, das man nicht erklären kann. Und also seit ich denken kann, frage ich mich, was das ist, dieses Genie, was das ist, dieses Talent. Und ich kam bis jetzt immer nur zu dem Punkt zu sagen, das ist das, was man hat oder nicht. Es ist ein bisschen frustrierend, aber es ist schon was wahnsinnig Interessantes. Also ich glaube, natürlich gehört dazu, dass man ein Talent entfalten kann, ein gewisses Glück dazu. Also ich glaube, als Künstler, ganz egal, ob es jetzt bildende Kunst, ob es Literatur oder auch heute Musik ist, wirklich damit viele Menschen zu erreichen, da braucht man wirklich viel Talent. Ja. Aber ich glaube, man braucht auch das Glück, das Talent entfalten zu können, weil das einfach nur zu haben, hilft dir relativ wenig, wenn du nicht in der Situation bist, auch diese Talente aktivieren zu können, diese Talente umsetzen zu können, diese Talente ausleben zu können. Und das wahrscheinlich zu Zeiten Beethovens noch viel, viel mehr. Also da muss so viel zusammengespielt haben, eben einerseits aus dem Talent, aus diesem genialen Moment, aber auch aus diesem Glück, dass das jemand hat, der das auch umsetzen kann, der in einem Umfeld ist, in dem dieses Talent gesehen wird, in dem dieses Talent Raum bekommt. Also auch dieses Glück, man könnte ja jetzt fast religiös werden und sagen, das ist göttliche Vorhersehung, dass das alles so funktioniert. Also wir kommen da wirklich, finde ich, in einen Bereich, den man ganz schwer erklären kann, den man ganz schwer fassen kann. Und ich meine, seit Anbeginn der Zeit, seit die Menschheit Kunst betreibt, fragt sie sich, warum. Also schon die alten Griechen haben sich gefragt, woher denn diese gewisse Begabung, Musik zu machen oder dichten zu können, kommt. Und da gab es eine ganz einfache, klare Begründung von den Musen, von den Göttern, ja, etwas Göttliches. Und tatsächlich sind wir da jetzt 2800 Jahre später auch noch nicht so viel weiter.
Du stellst in deinem Beitrag eine Analogie zwischen Beethoven und Hiob her, als zwei Personen, die mit für sie tragischen Schicksalsschlägen konfrontiert sind. Also Hiob, dem alles genommen wird, bis auf seinen Glauben, und Beethoven, dem wahrscheinlich für ihn alles genommen wird, weil er sein Gehör verliert, und der sich dann aber über seinen Weigern, sich davon unterkriegen zu lassen, über seine Kunst rettet. In dem Heiligenstädter Testament, also in diesem Brief, den Beethoven an seine Brüder schreibt, heißt es dazu: Es fehlte wenig und ich endigte selbst mein Leben. Nur sie, die Kunst, sie hielt mich zurück. Ach, es dünkte mir unmöglich, die Welt eher zu verlassen, bis ich das alles hervorgebracht, wozu ich mich aufgelegt fühlte. Wie siehst du diese Verbindung? Du hast das jetzt eh schon kurz angesprochen, zwischen Glaube und Kunst. Gibt es da Gemeinsamkeiten?
Ich glaube tatsächlich, dass für viele Menschen Kunst dasselbe bedeutet wie für andere Religion. Es ist etwas, was uns hilft zu überleben. Ich bin kein sonderlich religiöser Mensch, muss ich gestehen. Ich habe Hiob jetzt nie als große Botschaft, sondern immer als sehr schöne Geschichte gelesen. Oder nicht schöne Geschichte, es ist keine schöne Geschichte, es ist eine furchtbare Geschichte. Ja. Aber es ist einfach eine Geschichte über das Überleben. Das heißt, wir Menschen, wir brauchen irgendetwas, das uns in den dunkelsten Momenten hilft, weiterzumachen. Und das kann und ist sicherlich für sehr, sehr viele Menschen die Kunst. Und wie gesagt, dieses Heiligenstädter Testament hat mich immer fasziniert, dieser Satz, ja, diese Verzweiflung, die da auch draus spricht, dass da jemandem ganz genau bewusst ist, es fehlt nicht mehr viel und ich kann gar nicht mehr, aber dass dann doch noch so viel da ist, und zwar so viel, was man nicht fassen kann. Man weiß es ja nicht. Ja, wenn man, ich glaube, wenn man sein Gehör verliert, man weiß nicht, wie viel man dann noch aus sich selber rausbringen kann, wie viel man wirklich noch zu Papier bringen kann, wie viel man hinterlassen kann. Aber allein sozusagen diese Wette anzunehmen, diese Herausforderung anzunehmen, das ist für mich schon etwas unglaublich fast Metaphysisches, ja, fast etwas, das ein bisschen, finde ich, das Verstehen auch übersteigt. Oder ich meine, ich weiß nicht, wie geht's euch mit dieser mit dem Vergleich dieser Geschichten?
Naja, also ich fand ihn deswegen spannend, den Vergleich, weil dadurch sich auch ein bisschen die Frage der Notwendigkeit von Leid stellt. Also es gibt ja diesen Topos, ich würde ihn jetzt vielleicht in der Romantik verankern, des leidenden Künstlers, der eigentlich des Leids bedarf, das er zu überwinden hat, um dann tatsächlich Großes hervorzubringen. Und Hiob ist da in einer ähnlichen Situation, der muss zwar nichts hervorbringen, aber der muss sozusagen so schwer getestet werden, um seinen eigentlichen Glauben zu beweisen. Da fand ich die Analogie sehr spannend. Da hätte mich wiederum, ich spiele jetzt gleich den Ball wieder zurück, interessiert, ob das was ist, was du nachvollziehen kannst, also diese Notwendigkeit vom Leid, um große Kunst, wahrhaft große Kunst, um das jetzt pathetisch zu formulieren, hervorzubringen, oder ob du das als doch etwas alten Topos, der eben in der Romantik verhaftet ist, nicht wirklich, dem nicht mehr wirklich viel abgewinnen kannst.
Also ich fand gerade deine Interpretation total spannend. Ich sehe es nämlich tatsächlich nicht so. Ich glaube, wir Menschen versuchen uns immer Dinge zu erklären, die man eigentlich nicht erklären kann. Und diesen Umstand, warum manche Komponisten ihr Leben lang etwas produzieren, was eigentlich niemanden interessiert und sie glücklich und fidel leben und trotzdem wegen irgendwelchen mit Staatsaufträgen durchgefüttert werden und es ihnen gut geht. Und dann andere, die aber so große Dinge hervorbringen, mit solchen Leiden gestraft werden, das kann man nicht erklären. Man kann nicht erklären, warum es dem einen gut geht und dem anderen schlecht. Das ist tatsächlich unmöglich und es gibt so viele Konzepte von Karma über Schicksal, über diverse Götter, über, ich meine, die griechische Mythologie, wo ich ja herkomme, kannte da ja Geschichten ohne Ende. Also da wurde das Leid, das einem Menschen passiert, mitunter auch dadurch erklärt, dass in der 5. Generation davor, also der Urahne, etwas ganz Schlimmes gemacht hat. Wenn man sich zum Beispiel anschaut, die Atreiden, ja, also die Familie von Agamemnon und Menelaos, also das war der Urahne, der da gefrevelt hat gegenüber den Göttern, weswegen 5 Generationen lang leiden mussten. Also die Menschheit versucht seit jeher, diese Sache zu erklären und ich glaube auch dieser Topos, nur der leidende Künstler, nur der leidende Künstler kann große Kunst hervorbringen, entstammt diesem Erklärungsversuch. Denn im Endeffekt ist es ja gerade in dieser Welt, in der wir ganz gerne deuten, diejenigen, die große Kunst schaffen, sind ein bisschen von den Musen geliebt oder von den Göttern geküsst, das sagt man ja auch sprichwörtlich, dass genau denen etwas Furchtbares widerfährt. Das muss man sich ja auch irgendwie erklären, weil eigentlich sind es doch die von schon beschenkt sind. Das ist ja dann eigentlich nur logisch, dass die auch extra noch getestet werden müssen. Aber ich glaube, das sind alles Erklärungsversuche, weil gleichzeitig könnten wir fragen, warum so viele große Künstler ein Leben in Saus und Braus führten, geraucht, gehurt, gesoffen haben und es ging ihnen immer gut, Menschen umgebracht haben und nie dafür belangt wurden und dann im Alter von 80 Jahren friedlich beim Vögeln entschlafen sind. Ja. Also gleichzeitig müsste man dann fragen, warum haben die dann auch noch gute Kunst gemacht? Es ist ja leider nicht logisch und auch die Hiob-Geschichte ist in meiner Interpretation nicht logisch, denn der muss ja nicht seinen richtigen Glauben erst herausstellen. Der ist ja schon ein frommer Mensch. Der war ja schon total gottesfürchtig, bevor ihm alles genommen wurde. Der große Unterschied war, er war es nachher auch noch. Das heißt, man könnte eigentlich sagen, es ist nur ein Test, ob diese Gottesfurcht verschwindet. Und das ist ja das Schlimme. Hiob ist nichts weiter als ein Meerschweinchen.
Dem würde ich jetzt entgegenhalten, dass es der Hiob natürlich davor auch schon gottesfürchtig ist, aber dass es eben so die Idee der Geschichte, so würde ich sie halt interpretieren, dieses Tests bedarf, um die Wahrhaftigkeit seines Glaubens irgendwie darzustellen. Und dass der Künstler leiden muss, damit die Kunst tatsächlich wahrhaftig ist. Ich hoffe, dass es nicht so ist. Ich hätte die Kunst viel lieber als etwas, das Trost spendet und nicht des Leids bedarf, damit sie irgendwie da ist. Aber ich glaube, so hätte ich das eben interpretiert.
Darf ich da ganz kurz ins Wort fallen, wenn ich so unhöflich sein darf? Ich glaube, man darf die Kunst grundsätzlich nicht nur auf das reduzieren, was Leid erlebt haben muss, was Trost spenden muss, sondern Kunst ist genauso etwas, was Freude bestärkt, was Einsamkeit mildert, was aber genauso Zusammensein verschönert. Also das ist ja das Tolle, dass große Kunst in allen Bereichen des Lebens und in allen menschlichen Emotionen eine Funktion hat und etwas Wichtiges ist. Genauso wie der Glaube. Ja, also der Glaube, der ist genauso wichtig, wenn jemand heiratet und das freuen sich alle, wie bei einer Beerdigung, wenn es darum geht, Abschied zu nehmen und diesen unglaublichen Verlust irgendwie zu verarbeiten. Also das ist ja für alles da und Dinge auf Leid zu reduzieren, kommt natürlich auch aus einem Wunsch, diese Urungerechtigkeit des Leides irgendwie zu erklären und die Kunst dadurch ja auch als Überlebensmittel nochmal zu legitimieren. Weil das ist ja, ich habe immer so ein Problem mit dem Begriff der Wahrhaftigkeit. Weil wie wahrhaftig ist Kunst denn eigentlich wirklich? Ja, also Kunst rettet Leben, aber eigentlich rettet sie keine Leben. Ja. Kunst erzeugt Freude, aber man kann auch Freude haben ohne Kunst. Also es ist relativ schwierig. Ich bin kein Freund vom Wahrhaftigen, weil was ist denn das Wahrhaftige überhaupt? Was soll denn das sein?
Vielleicht um den Hiob-Komplex abzuschließen, was mir noch gut gefallen hat an dem Vergleich ist, dass er den Beethoven eben in die Nähe von so einem religiösen Kontext stellt, also in so auf die Ebene von einen Propheten oder einen Messias hebt. Mit so Attributen ist er auch immer wieder irgendwie überfrachtet worden. Der Thomas Macho, der in der ersten Folge dieses Podcasts zu Gast war, beschäftigt sich mit Beethoven als so einem säkularen Messias und denkt sehr viel über die Genie-Religion nach, die sich da um diesen Beethoven gebildet hat. Ist das was, was für dich irgendwie interessant ist? Oder sagst du, keine Person ist so genial, dass man sie derart verehrt, das wird pathologisch?
Nein, ich habe ja schon gesagt, ich bin jetzt kein besonders religiöser Mensch, aber wenn Religion das ist, was eine tiefgehende Ehrfurcht erzeugt, die uns innehalten lässt, die uns dieses große Geschenk macht, uns ganz klein und unbedeutend zu fühlen in Anbetracht von etwas, das so groß ist, dass wir es nicht begreifen können. Wenn das die Definition von Religion ist, dann ist Beethoven für mich tatsächlich ein Messias. Denn also zum Beispiel im Lockdown gab es ja diese berühmten, also diese ganz tollen Hauskonzerte von Igor Levit. Ja. Und ich meine, wenn da in Igor Levit Beethoven spielt, das ist schon relativ nah an so einem ganz, ganz, ganz religiösen Erlebnis des, oh Gott, wie klein und unbedeutend bin ich und wie groß und erhaben sind gewisse Dinge.
Obwohl der Ton so schlecht war.
Also, ja, das ist, dass der Ton schlecht war, ist eines der großen Freuden, die ich als literarische Laien habe. Das ist mir relativ nicht so. Also ich glaube, ich merke theoretisch natürlich den Unterschied, ob das jetzt im Musikverein ist oder mit einem schlechten Ton. Aber das ist das Schöne, der schöne Zugang, den ich zur Musik habe. Ich kann sie einfach nur genießen. Das kann ich mit Literatur nicht, weil da muss ich immer drüber nachdenken, wie ist das gemacht, funktioniert das jetzt? Aber bei Musik kann ich sie einfach nur genießen und dann gewisse Dinge auch ausblenden, ja, wie schlechter Ton, dreckige Hemden, schlechte Getränke dazu oder so, das ist mir dann alles wurscht. Ja. Die Freuden der Laien.
Dir geht es in deinem Text auch darum, dich mit den sinnlichen Voraussetzungen von Kunst ein bisschen auseinanderzusetzen. Also der Beethoven ist da halt in dem Fall das Exempel, der Künstler, der sein Gehör verliert und trotzdem noch dazu imstande ist, Großes zu schaffen. Du hast vorhin schon deine eigene Verletzung ins Spiel gebracht und machst dich ja im Text auch ein bisschen darüber lustig, dass du dich da jetzt in die Ahnenlinie stellst. Trotzdem würde mich interessieren, sowohl jetzt was das Physische angeht, aber auch was das Intellektuelle angeht oder einfach Lebenssituationen, ist es für den Kunstprozess förderlich, wenn man vor solche Herausforderungen und Hindernisse gestellt wird? Und man muss es jetzt nicht wieder zurück aufs Leid bringen, sondern ich meine tatsächlich einfach eben das Herausfordernde. Ist das für dich in deinem ganz persönlichen Schaffen irgendwie förderlich? Hast du das Gefühl, du brauchst das manchmal, um noch weiter zu kommen oder um gute Kunst zu schaffen?
Die Frage kann ich wirklich schwer beantworten, weil ich bin jetzt 31 Jahre, ich habe jetzt 3 Bücher geschrieben. Ich weiß es nicht. Ja, also was das für mich selber bedeutet, das kann ich noch nicht sagen. Blöd gesagt, dazu habe ich auch noch zu wenig Lebenserfahrung. Da bin ich noch nicht durch genug Sümpfe, die das Leben so einem für gewöhnlich im Laufe eines langen Lebens in den Weg legt, gewartet. Also das traue ich mich jetzt nicht beantworten. Aber weil du diese Frage nach den Sinnen angesprochen hast, das ist schon tatsächlich etwas, über das ich viel nachdenke. Wir vernachlässigen mit unserer heutigen Auffassung von Intellekt und von Kunst ganz gerne die Sinnlichkeit, die da eigentlich dazugehört und die früher viel selbstverständlicher war. Also dass die Kunst ja eigentlich auch ein Handwerk ist, durch die Hand hindurchgehend. Also Literaten haben über Jahrhunderte vor allem ihre Hand gebraucht, um zu schreiben. Das ging wirklich physisch durch den Körper, das ist verloren gegangen. Und jetzt ist zum Beispiel die Frage, was macht das mit Texten, wenn dieser haptische Sinn nicht mehr da ist? Und ich sage immer spaßhalber, es ist so schlimm, dass Wetten, dass abgesetzt wurde, weil ich würde mich trauen, eine wunderbare Wette einzubringen. Wetten, dass ich bei 9 von 10 Texten erkenne, ob sie am Computer geschrieben wurden. Ja. Das merkt man, das Copy and Paste, dass immer mehr Autoren sich in ihren Texten verlieren. Dann Wenn ich mich da in so ein Buchstabenmeer hineinbegebe, habe ich nicht den gleichen Überblick, wie wenn ich das vor mir liegen habe. Und das braucht mir niemand irgendwie erklären, dass das anders ist. Das erlebe ich jeden Tag.
Aber da haben wir es ja auch schon ein bisschen mit Widerständen zu tun. Also es gibt vielleicht Leute oder Schriftstellerinnen, die sich absichtlich in ein Setting begeben, wo sie das Gefühl haben, da floats und da wird ihnen sozusagen das Arbeiten ganz leicht. Und dann vielleicht auch Schriftstellerinnen und Schriftsteller, die lieber es ein bisschen schwieriger haben, sage ich, oder zum Beispiel lieber mit der Hand schreiben, die auch den Widerstand des Stifts am Papier spüren wollen und vielleicht sich auch ein bisschen einbremsen wollen und nicht irgendwie in die Weiten des Internets zum Beispiel abdriften wollen.
Natürlich, also ich meine, das ist ja auch immer das lustige Paradoxon mit der Frage, ob das, was uns angeblich das Leben leichter macht, uns auch tatsächlich das Leben leichter macht. Also ich habe zum Beispiel beobachtet, ich schreibe einen Text, den ich mir mit der Hand vorschreibe, 10-mal schneller als einen, den ich mir mit einem Computer, mit einer stabilen Internetverbindung schreibe. Ja, also bei mir ist zum Beispiel, wenn ich schreibe, ist das Internet mit einem Programm für die Schreibzeit auch blockiert. Das Programm kann man nicht abschalten, sonst würde da nichts passieren. Ja, also ich glaube, man muss sich ja nicht immer die Widerstände suchen, die finden einen schon von ganz alleine, denn wenn es so leicht wäre, dann wäre es ja nicht lustig, oder? Also das gehört ja auch dazu. Und wir verlieren so ein bisschen das Bewusstsein für die Sinnlichkeit, das als Gesamtes, was ein bisschen pervers ist, weil in den Bildwelten des Internets wird ja Sinnlichkeit zelebriert. Nur wir wissen alle mittlerweile, dass es eine vollkommen falsche und dargestellte und künstlich erzeugte Sinnlichkeit, die es so gar nicht gibt. Ja. Das ein kleines Beispiel, ich werde das in meinem Leben nicht vergessen, wie ich da in Paris an der Seine entlang gejoggt bin und kam vorbei an einem sich wirklich die Zungen in den Hals schiebenden Pärchen, sehr hübsch, ja, die sich so richtig innig einander hingegeben haben. Und dachte ich, ist das schon romantisch. Und sah dann den Fotografen, der da am Boden vor denen herumrollte und wirklich in der Sekunde, der gesagt hat, also yes, okay, haben sie voneinander abgelassen und ihre jeweiligen Smartphones in die Hand genommen und geguckt. Also das war für mich so ein Beispiel über diese vollkommene Illusion von Sinnlichkeit, die wir heutzutage erleben. Während gerade in der Kunst, also in der Malerei, ohne den Körper geht gar nichts. In der Musik, ja, ich meine, jeder einzelne Halswirbel muss entspannt sein, damit wirklich große Pianisten oder große Geiger gut spielen können. Ich habe jetzt gerade ein Interview mit Lang Lang gelesen, der ja eine ganz furchtbare Sehnenscheidenentzündung hatte, die ihm für ein halbes Jahr verunmöglicht hat, glaube ich, Klavier zu spielen. Und dass diese menschliche Seite ja auch hinzukommt, das vergessen wir gern, weil wir glauben ja, wir wissen alles, wir haben alles analysiert, wir haben für alles ein Heilmittel, aber wir sind nach wie vor relativ fehleranfällige kleine biologische Maschinen. Also es ist nicht so, dass nur das, was wir theoretisch Großartiges in uns schlummern haben, auch abrufbar wäre. Also dafür gibt es keine Garantie. Und das ist ja auch das Schöne am Menschen, dass er immer wieder seine eigenen Grenzen kennenlernt und dadurch an die Herausforderung kommt, sie zu überwinden.
Ich würde zum Abschluss noch gern eine andere Seite deines Schaffens beleuchten. Du bist ja nicht nur als Schriftstellerin aktiv, sondern hast unlängst auch dich sehr in der Vermittlung von Literatur engagiert. Du hast einen eigenen YouTube-Channel gestartet mit dem Namen Veas Literarisches Monoett und hast auf sehr zugängliche Art und Weise unter verschiedenen Themenkomplexen Werke der Weltliteratur besprochen und vorgestellt. Nach 4 Folgen war dann allerdings Schluss. Gibt es eine Season 2?
Ja, natürlich. ich muss sagen, ich musste dann Schluss machen, weil ich einfach nicht mehr dazu gekommen bin, weil dann so viele andere Projekte gewartet haben und dann war auch Sommer. Und ich muss gestehen, ich habe mir diesen Sommer ein bisschen süß gemacht. Ich hatte ja keine Lesungen, es waren ja keine Veranstaltungen und ich hatte plötzlich so viel Freizeit und habe dann wirklich auch viel Zeit draußen verbracht. Ich glaube, ich war noch nie so braun wie diesen Sommer. Also es war relativ schön. Nein, Spaß beiseite. Ich hab dann gemerkt, okay, es ist gerade alles nicht vereinbar, aber ich habe jetzt ein paar größere Projekte abgeschlossen und werde jetzt definitiv wieder mit einer Season 2 weitermachen. Muss aber dazu sagen, ich habe in der Zwischenzeit auch ein besseres Mikrofon besorgt und eine bessere Kamera besorgt, weil ich dann irgendwie merkte, okay, diese Monoette sind sehr schön, aber so wie ich es mache, ist das doch relativ dilettantisch. Das heißt, wenn ich das jetzt weitermache, muss ich das gescheit weitermachen. Das heißt, es wird weitergehen und es wird mit einer besseren Bildtonqualität weitergehen. Ich war da selber überrascht davon, dass das so einen positiven Zuspruch bekommen hat. Es war einfach gedacht als kleine Lockdown-Überbrückung, sowohl für mich selber als auch für all die Menschen, die jetzt in dieser Zeit zu meinen Lesungen gekommen wären oder die unerwartet viel Tagesfreizeit haben und sich mal mit ein paar Büchern auseinandersetzen wollen, die sie sonst nicht gelesen hätten. Und ich muss halt dazu sagen, vielleicht liegt es daran, dass ich Altgriechisch-Latein studiert habe, aber mir sind halt die Klassiker schon sehr, sehr, sehr wichtig. Es ist jetzt völlig egal, ob die Klassiker der Kunstgeschichte, die Klassiker der Musikgeschichte oder die Klassiker der Literatur. Ich habe immer so ein bisschen die Angst, dass wir in unserer schnelllebigen, was passiert heute, was ist morgen modern, Zeit, darauf vergessen, was es bereits an tollen und großen Dingen gibt und vor denen man sich dann selber auch wieder ein bisschen klein fühlen kann. Also meine Monoette sind in einer Sache ein bisschen nach hinten losgegangen. Ich habe so wahnsinnig tolle Klassiker gelesen, dass ich mich dann kurzzeitig gefragt habe, Jan, warum schreibst du eigentlich selber? Es gibt ja schon so tolle Dinge. Warum musst du auch noch? Aber das ist ein Gedanke, den habe ich eh alle paar Monate. Also das, mit dem kann ich auch umgehen. Also ich möchte auf jeden Fall wieder weitermachen mit diesen kleinen Streifzügen durch die Weltliteratur, weil ich merke, dass gerade in Zeiten wie den unseren, in denen so viel im Wandel ist, in denen so viel unsicher ist, gerade die großen Klassiker ein unglaubliches Potenzial haben, Trost zu spenden. Und seien es die Klassiker der Kunstgeschichte. Also ich weiß auch, seit das Kunsthistorische Museum wieder offen ist, auch viele Male hier, seien es die großen Werke der Musik, sei es Beethoven, seien es aber auch so ein paar kleine Mozart-Stücke oder seien es die großen Werke der Weltliteratur. Das entfaltet so ein tröstliches Potenzial, dass es immer weitergeht und dass ja aber auch trotzdem, egal was sich nun alles verändern wird für unser aller Leben, es Meilensteine der Menschheit gibt, an die wir uns anhalten können, die uns immer Fels in der Brandung sein werden, egal welchen Sturm das 21. Jahrhundert noch auf uns loslässt. Wir als Menschheit haben diese großartigen Werke und wenn wir das Gefühl haben, wir verlieren die Haltung, die Haftung auch, dann kann man sich an dies, finde ich, sehr, sehr gut anklammern und das entfaltet dann was ganz, ganz, ganz Tröstliches, egal ob sie aus der großen Freude oder aus dem großen Leid heraus entstanden sind. Ich glaube, die Klassiker können uns immer helfen.
Sie hörten ein Gespräch mit der Schriftstellerin Wea Kaiser. In unserer nächsten Folge ist der Schauspieler Philipp Haus zu Gast. Mit ihm sprechen wir über Rainer Maria Rilke und den Hasen, über den Neid, mit dem Theaterschaffende auf Musikerinnen blicken und über die Bedeutung der Wiederholung beim Schauspielen. Raphael Kopper und Benjamin Meyer bedanken sich fürs Zuhören.
Die ökonomischen Auswirkungen der Corona-Krise sind auch für das Kunsthistorische Museum dramatisch.
Mit einer Spende unterstützen Sie uns dabei, unsere Kernaufgaben vermitteln, ausstellen, forschen, sammeln, bewahren und dokumentieren, auch in Zukunft in bestmöglicher Weise zu erfüllen.
Alle Informationen zu Spendenmöglichkeiten finden Sie auf unserer Website www.khm.at.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.